Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer von Radio Maria. Nicht nur in der Schweiz haben wir hohe Berge, sondern auch in Kirgisistan. Nämlich da ist das zweithöchste Gebirge auf der Welt mit 7000er Bergen. Und offensichtlich fühlt sich der Pater Johannes Kahn vom Jesuitenorden in Kirgisistan in den Bergen wohl. Er ist schon einige Mal hier in der Schweiz gewesen, berichtet in Vorträgen über das Projekt vom Hilfswerk Kirche in Not in Kirgisistan und über das Leben der Leute. Ich möchte jetzt den Pater Johannes Kahn bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen. Ich möchte mich aber auch einleitend beim Hilfswerk Kirche in Not bedanken, dass sie überhaupt die Reise ermöglicht haben und das Ganze finanziert worden ist mit Spenden. Wir möchten im heutigen Interview mit dem Pater Johannes Kahn anschauen, wie sich das Hilfswerk Kirche in Not in diesem Projekt engagieren in Kirgisistan. Ich freue mich auf das Interview mit dem Pater Johannes Kahn. Das Interview macht Andrea Marti. Jetzt ganz herzlich willkommen bei Radio Maria, Herr Pater Johannes Kahn.
Ja, guten Morgen und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer von Radio Maria.
Herr Pater Johannes, wann sind Sie das letzte Mal über den Pass Theo Aschu gefahren, wo 3200 Meter hoch ist?
Letztes Mal, wo ich Aushilfe gemacht habe, das ist September vorigen Jahres, 2011, da bin ich mehrmals über den Pass gefahren.
Und da kann man einfach mit dem Auto rüberfahren, ohne Probleme?
Wenn das Auto gut ist, dann ja.
Können Sie ein wenig erzählen über Ihre Jugend und Ihr Elternhaus?
Gerne, das liegt mir auch am Herzen. Weil das ist eine ganz besondere Zeit gewesen, die Zeit der Sowjetregime. Und meine Kindheit würde ich mit niemand tauschen, weil ich ganz gute Eltern und Großeltern hatte. Also wir waren nur mit Mama und Großmutter. Und wir hatten eine wunderschöne Kindheit und Jugendzeit. Wir hatten nicht viel vielleicht. Ich bin das fünfte Kind in der Familie. Wir hatten einen Stall mit Kuh, mit Schwein, mit Hühner, mit Ziegen. Wir hatten einen kleinen Garten mit Gurken, Tomaten, Grün, Kartoffeln, alles Notwendige, was für die Familie ist, hatten wir fast alles eigene. Und vier Burschen und ein Mädchen in der Familie, das ist schon eine bunte Kindheit gewesen. Damals war die Schule umsonst und Verwandtschaft und Bekanntschaft haben uns schon unterstützt. Das war ganz interessant, insgesamt das Leben. Aber was ganz besonders mir am Herzen liegt, was ich gerne auch anderen sagen würde, das, was das Leben weiterträgt, das Glaubensleben zu Hause. Also das Beten miteinander, vor dem Essen, nach dem Essen, morgens, vor allem auch abends, unterwegs zur Arbeit, wenn die Mutter ging und ich sie begleitet habe, war immer gebetet. Schön gesprochen, erklärt. Ich hatte eine heiligmäßige Mutter. Die konnte gut erklären und dann, wo ich 12 Jahre alt war und ein Priester geheim zu uns gekommen ist, durfte ich zum ersten Mal beichten, Kommunion empfangen. Dann 1978 ist unsere Familie von Norden Kasachstans in die Mitte nach Karaganda überzogen, weil dort die Kirche näher war. Fünf Kinder ist nicht einfach, 100 Kilometer zu fahren. Und dort waren es nur 40 Kilometer. Und da begann noch bunter dieses Leben im Glauben und in der christlichen Familie. Da waren wir viele verschiedene Polen, Ukrainer, Deutsche, sehr viele Deutsche. Und da hat man sich zu Hause gefühlt, als Ministrant, als Gemeindekind. Also ich bin für meine Kindheit und Jugendzeit sehr dankbar.
Das heißt, Pater Johannes, dass Sie umgezogen sind, nur wegen dem Glauben, sprich wegen der Kirche, ist das richtig?
Vor allem ja. Man muss auch dazu sagen, dass das Dorf, wo ich aufgewachsen bin, das ist ein nicht unbedingt vom guten Ruf ein Dorf. Und die Mutter hat ihre Söhne und ihre Tochter auch retten wollen.
Was war nicht gut?
Verbrechen, also unmoralisches Leben, ziemlich stark, weil da auch sehr viele Gefangenen und Militär waren. und es war besser wegzuziehen. Das eine von diesen Umständen und das andere, was noch viel kräftiger ist, näher zur Kirche. Damit wir, wenn wir auch von zu Hause unseren Glauben und unser Leben mit Gott hatten, dass wir doch weiter uns entwickeln können im Wissen und im christlichen Sein.
Wo war Ihr Vater?
Der Vater musste weg. Ich habe ihn nur einmal im Leben gesehen. Das waren schwere Zeiten. Und er hat seine Mutter betreut, die blind geworden war und ist so 3000 Kilometer entfernt von uns gewesen, gelebt.
Dann sind Sie in den Jesuitenorden eingetreten. Wie sind Sie dazu gekommen?
Also, man sagt über die Jesuiten, es sind die schlauen Jungs, SJ. Wahrscheinlich bin ich der Schlauste. Vor der Diakonatsweihe im Priesterseminar zu Lettland bin ich in die Gesellschaft Jesu eingetreten. Das war damals auch untergründlich, Litauer Provinz. Es war die einzige Provinz, also untergründlich. Und ich hatte Bekannte, die Jesuiten waren. Und so bin ich dem Jesuitenorden zugetreten.
Nun engagiert sich das Hilfswerk Kirche in Not in Kirgisistan. Können Sie etwas über den Umfang dieses Engagements erzählen?
Ja, gerne, weil diese Hilfe wirklich etwas ganz Besonderes für uns ist. Früher, wo die Leute zur Kirche kamen, war es vielleicht nicht unbedingt ein Auto zu haben zum Beispiel. Heutzutage müssen wir als Priester und Ordensleute die Leute besuchen. Die meisten sind arbeitslos oder kriegen keinen Lohn und können sich das nicht erlauben. Es sind nicht so viele Gläubigen, aber sind stark zerstreut im Land. Es sind von 5 Millionen Einwohnern über 80% Mohammedaner, vielleicht 14% russisch-orthodoxe Kirche. Und dann kommen die Minderheiten, also Buddhisten, von den Christen dann evangelische, lutherische evangelische Kirche, dann Baptisten, Adventisten, Pfingstler. Und die Katholiken sind heute vielleicht 1.500 Gläubige, die wir ständig betreuen. Es ist nicht so, dass wir nur die Gläubigen betreuen würden. Wir schauen auch karitativ, dass wir Heime, Kinderheime, Altenheime betreuen. Vor allem gewiss auch geistlich, aber nicht vergessend auch karitativ wirklich. Wir betreuen Gefängnisse und da braucht man wirklich Auto. Und das kann man sich nicht einfach leisten, ein Auto zu kaufen. Und Privatwohltäter können sich auf Anhieb auch nicht erlauben, so eine Wohltat zu machen, dass man ein Auto schenkt. Dann Benzin, Reparaturen, wir haben Rallywegen. Von Kirche in Not waren Gäste da, Herr Schmid, Herr Probst. Und die haben das Ganze mit eigenen Augen gesehen. Viele Schweizer sind da zu Gast und bewundern einerseits die Schöpfung und andererseits das, was fehlt, das menschliche Mitmachen, dass die Straßen gut wären und dass man gut behandelt wäre auf den Straßen. Benzin ist auch nicht unbedingt bester Qualität und da muss man auch Acht geben, wo man tankt und so. Also die Hilfe, dass wir fahren können, die Hilfe, dass wir auch durch Existenzhilfe pro Person 1.200 Dollar im Jahr, so wie ich weiß, so wie ich immer unterschreibe, wenn ich Geld kriege fürs Jahr. Und dieses Geld ist dann für alles. Das ist genannt Existenzhilfe für den Priester oder Ordensfrau. Aber diese Hilfe ist dann für uns ganz wichtig, dass wir auch anderen helfen können oder Reparaturen von Autos unternehmen können oder tanken können. Und das kommt durch Hilfe von Wohltätern bei Kirche in Not.
Registriert das die Bevölkerung, dass sich Kirche in Not so engagiert?
Wir sagen es den Leuten, woher das Geld kommt. Ja? Und wir bitten die Leute, vor allem, wenn ich hier in der Schweiz bin, bitte ich die Leute hier auch, dass wir diese Gebetsbrücke schaffen, mit und füreinander. Wir können vielleicht finanziell oder materiell nicht helfen, aber das Gebet ist schon eine Riesenkraft. Das ist die Kraft Gottes, die uns dann auch weiterhilft.
Seit wann engagiert sich Kirche in Not in Kirgisistan?
Kirgisistan gehörte früher auch zum kasachischen Bistum oder apostolischen Administratur und den Bischof Jan Pavel Lenga damals, der für das Ganze verantwortet hat. Ich glaube schon seit dem Jahre 1992, wo das eiserne Tor durchbrochen worden ist. Seitdem hat Pater Werenfried van Straten sehr viel Kraft und Mühe gegeben, der russisch-orthodoxen Kirche zu helfen und auch der katholischen Kirche.
Und haben Sie das Gefühl, dass wir von der katholischen Kirche einen Zuwachs ausweisen können? Also dass wir mehr Katholiken in Kirgisistan haben durch dieses Engagement?
Dieses Engagement hilft, dass Menschen mit der Kirche näher kommen. Es ist so, wo ein Priester ist, wo Ordensleute sind, dann gibt es die Möglichkeit für die Leute, dass sie näher zur Kirche kommen. Man kann nicht den Glauben leben, nicht einfach, wenn man nicht Berührung mit der Kirche hat. Und dadurch, dass wir zu den Menschen kommen können, wächst die Kirche, wirklich ja.
Kirgisistan ist relativ weit entfernt von der Schweiz. Können Sie etwas über das Land erzählen, damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein Bild machen können?
Ganz gerne. Also das Land ist 5-mal so groß wie die Schweiz und liegt so in der Breite wie Italien. Das heißt, es ist sehr warm in der Sonne.
Was heißt das?
Sehr warm, naja. 45 im Schatten ist genügend.
Ist genug, ja.
Und in den Bergen dann im Winter minus 45 ist auch was. Also sehr warm heißt auch, man kann es auch im Auto sehen, wenn eine Audiokassette oder irgendwas Plastisches im Auto liegen bleibt, kann man es nicht mehr benutzen. Ja? Das Land liegt zwischen anderen Ländern. Im Osten ist das China, im Süden Tadschikistan, dann weiter im Süden Afghanistan, im Westen Usbekistan und im Norden Kasachstan. Dieses Stan, Stan, Stan deutet auf die muslimischen Staaten. Ja? Kirgisistan ist selbst auch muslimisch. Das Land hat 5 verschiedene Klimazonen und das Wetter erlaubt, dass man mancherorts sogar 2-mal im Jahr Kartoffeln anbauen könnte. Und die Früchte werden so reif, wie man hier in der Schweiz nur träumen könnte.
Was heißt könnte?
Ja, in der Schweiz sind die Früchte nicht so reif wie in Kirgisien. Wassermelonen kann ich hier in der Schweiz kaum essen. Ich bin mit Früchten verwöhnt, die sonnenreif gewachsen sind.
Aber wird das Potenzial dieses Klima genutzt, also dass man 2-mal pro Jahr eine Ernte machen kann?
Also Leute, die es sich erlauben können, machen das schon. Und da wird vieles angebaut, so wie Zwiebeln, Melonen, Wassermelonen, wie genannt, Weintrauben wachsen, alles Mögliche. Und vieles wird auch genutzt, um zu verkaufen. Das heißt, man bringt es nach Kasachstan, Russland, und macht damit auch ein bisschen Geld. Sind Zuckerrüben, eigene Zuckerrüben, die weißen Rüben, von denen man den Zucker macht. Und ja, was die Natur schenkt, was Gott schenkt, ist einfach einwandfrei. Ein Stück Himmelreich auf dieser Erde. Nicht umsonst nennt man es die zentralasiatische Schweiz.
Es gibt viele Länder, also europäische Länder, die sich für die Wirtschaftsförderung engagieren in Kirgisistan. Habt ihr da eine Entwicklung oder eine positive Veränderung registriert?
Ja, das kann man wohl sagen. Also auch Schweiz, die Schweiz ist ja auch am Helfen, Wald anbauen. Und ich weiß nicht, wie es heißt, also die Tiefen und die Höhen zu messen, neu zu messen. Das ganze Land, das machen die Schweizer. Und so finanzielle Investierungen sind auch für Gold und Kohlen und Stromversorgung. Also es sind viele Länder, die da helfen.
Es gibt offensichtlich viele eingewanderte Deutschen. Wieso ist das so verlaufen?
Ja, angewandert ist ein schöner Spruch. Angewanderte freiwillig gibt es vielleicht heutzutage, aber die meisten Deutschen, das waren sogenannte Russlanddeutsche von der Ukraine, vom Wolga-Gebiet, die bei Entkulakisierung ein Teil des Anfang 30er Jahren und dann während des Zweiten Weltkrieges als Feinde des sowjetischen Regimes Anfang 40er verschleppt worden sind, deportiert worden sind, nach Sibirien und Zentralasien. Dann nach dem Jahre 58, wo die Kommandantur dann abgeschafft wurde, früher durften die Russlanddeutschen sich gar nicht bewegen, nur an dem Ort, wohin sie hingebracht worden sind. Jeden Tag musste man kontrolliert werden, ob man zu Hause ist oder vor Ort ist. Und nach dem Jahre 58 sind dann manche auf und ihre Verwandten aufgesucht, wo die sind, und auch andere Orte gesucht, wo es vielleicht wärmer ist und so. So sind manche dann privat, also dem eigenen Willen nach Kirgisistan gekommen. Also die meisten sind deportiert worden, genauso wie die Polen, Ukrainer, Letten, genauso wie die Russen, die nicht dem sowjetischen Regime gehorchen wollten, und Koreaner vom Osten. Die wurden auch nach Zentralasien verschleppt.
Ich habe etwas gelesen von einer Untergrundskirche. Können Sie etwas darüber erzählen?
Das sowjetische Regime hat Kirche gar nicht gewollt. Vor allem waren die Intelligenz und die Priester vernichtet, nach Möglichkeit. Viele waren in Lagern und Untergrundkirche. Also, wie gesagt, ich bin ja mit Muttermilch schon mit Glauben versorgt worden. Unsere Großeltern und Eltern haben uns den Glauben beigebracht, haben uns sozusagen die Katechese beigebracht. Und wenn Priester wirklich geheim gekommen sind, haben sie dann die Sakramente gespendet, Taufe, Firmung, alle notwendigen Sakramente. Wenn ein Priester ertappt worden ist, ist er sofort ins Gefängnis gekommen. Wenn die Eltern ertappt wären, dass sie ihren Kindern den Glauben und ihre Sprache beibringen, wären sie sofort in Gefängnissen und ihre Kinder in Internats.
Dann lebt man in einer permanenten Angst.
Angst oder Vorsicht? Angst, wenn man an Gott glaubt, hat man keine Angst. Man muss vorsichtig handeln. Also man hat Fenster und Türe zugemacht.
Das war auch der Grund, dass der Priester nach Hause gekommen ist.
Genau.
Seit 1991, August, ist Kirgisistan unabhängig. Was hat sich seit diesem Zeitpunkt verändert?
Verändert hat sich sehr viel. Während der Sowjetzeit gab es die Verbindung zwischen den Staaten, was Fabriken und Werke betrifft. Das alles wurde vernichtet, verkauft, abgeschafft, und die Machthaber haben sich damit Geld gemacht. Die Zugang zu den Fabriken und Werken hatten. Vieles hat sich verändert im Denken der Menschen, glaube ich, weil die Freiheit der Kirche auch anders geworden ist. Es ist nicht sehr frei. Es ist dieses Jahr ein neues Gesetz entstanden, das eigentlich gegen die fanatischen Mohammedaner gezielt ist, die das Volk aufrühren gegen alles, was nicht muslimisch ist. Aber das ist im Gesetz nicht geschrieben. Man schreibt sowas nicht. Und mit diesem Gesetz haben dann die Missionare Schwierigkeiten. Sie können nicht immer einfach das Visum erhalten. Die müssen oft lange warten, bis sie kommen, und müssen oft das wiederholen. Und die Lauferei damit, das ist keine große Freiheit. Trotzdem, also was den Glauben betrifft, dürfen die Eltern ihren Kindern alles beibringen, die dürfen Priester einladen und so weiter. Ja? Was das Ökonomische betrifft, es ist schwer zu sagen. Es ist sehr arm in dem Lande, obwohl da manches besser sein könnte. Die Obrigkeit müsste noch vieles lernen, um für das Volk zu sorgen.
Das heißt, freier geworden in Bezug auf das Glaubensleben.
Ja, freier geworden, also nicht so unter Decke wie während der Sowjetzeit. Da gab es eine Kirche offiziell in Moskau, in St. Petersburg. Da hätten wir die Freiheit, was nicht die Wahrheit war. Und da kann man auch schauen, wie viele Videokameras um diese Kirchen noch bis auf heute hängt. Jeden, der da reingekommen ist, hat man gesehen und notiert.
Also da gab es Kameras in den Kirchen?
Um die Kirchen in Moskau und St. Petersburg, dass man sieht, wer da reinkommt, wer da rauskommt.
Und dann gab es irgendwelche Verhöre oder irgendwie Konfrontationen mit diesen Kirchengängern? Du bist jetzt zum Beispiel so und so viel in die Kirche gegangen, du bist ein schlechter Mann oder wie ist das gehandhabt worden?
Mit manchen, mit Sicherheit, man hat versucht, die Leute zu engagieren, für KGB tätig zu sein und so weiter.
Ist in Kirgisistan ein Priestermangel?
Ja und nein, nein und ja. Das ist so, dass für 1.500 fünf Priester und 4 Ordensschwestern sind, das ist für die Schweiz wahrscheinlich ein Traum, dass man mit jedem Menschen persönlich sprechen und tätig sein kann. Das ist wie eine große Familie. Aber weil die Gläubigen so zerstreut sind im ganzen Land, ist es doch ein Mangel. Weil ein Priester fährt im Jahr so 50.000 bis 70.000 Kilometer bei unseren Rallye-Wegen. Und dann über die Berge, man spürt mit der Zeit doch diesen Druck, diesen Hochdruck und Niederdruck. Und besonders, wenn man erkältet ist und fahren muss, da wird man nicht gefragt, ob man gesund oder krank ist. Man muss gehen. Die Leute warten. Und ersetzt werden für einen Urlaub ist sehr kompliziert. Das ist auch Mangel, ja? Priestermangel. Ein Priester kann sich dort nicht erlauben, einfach wegzugehen und dann wiederzukommen. Priestermangel gibt es schon, obwohl der Bischof meint, wir haben genügend Priester im Sinne für so viele Menschen, wie wir haben.
Wie viele Menschen sind in Kirgisistan?
5 Millionen Einwohner.
Mhm. Und 1.500 Katholiken,
die wir betreuen. Es gibt sehr viele Orte, die wir noch nie besucht haben. Wir haben keine Zeit dafür. Wenn Leute kommen, für ihre Verstorbenen zu beten oder irgendwas, also auf Suche nach Gott, dann entdecken wir neue Familien, neue Dörfer und so entsteht das, ja. Aber selbst zu gehen, wie missionarisch zu Fuß, wie die Apostel es gemacht haben, die Leute aufzusuchen, es ist so wenig Zeit.
Sie haben sicher in Kirgisistan sehr viel Leid gesehen. Gibt es auch Momente, wo Sie sich selber fragen, wo ist Gott, wo bist du? Hast du uns im Stich gelassen?
Also ich bin nicht so erzogen worden in meinem Glauben und ich muss mich eher fragen, Mensch, so viel Weisheit, wie du von Gott erhalten hast, was treibst du? Was erwartest du? Willst du alles in dieser Welt haben und dann deine Seele verlieren? Das, was man einander antut, das, was in Jalalabad und Osh passiert ist, da stehen einem die Haare hoch. Die Wohltäterin, die ich dort betreut habe, die musste ich mit Macht ins Auto reinbringen, weil sie schon starr war und ich musste sie einfach retten. Das war für die Dame der Zweite Weltkrieg wieder, wie das alles aussah. Also man muss sich eher fragen, Mensch, was machst du mit deiner Freiheit? Was machst du mit deinem und anderer Leben? Könntest glücklich sein mit so vielen Gaben, wie du beschenkt bist.
Also das heißt, Sie finden, dass wir uns selber an der Nase nehmen sollten und einfach uns zurückbesinnen sollten auf den Glauben.
Ganz wichtig. Unser Glück liegt in unserer Hand, was wir wählen.
Wo holen Sie immer wieder diese Kraft?
Nicht immer bin ich kräftig. Also ich habe diese Zeit in Kirgisien schon sehr gern und ich gehe immer wieder gern dahin. Jetzt bin ich in Sibirien im Haus der geistlichen Übungen, Exerzitienhaus. Und es war auch gezielt so. Damit ich kräftiger bin, muss ich zu den Quellen hin. Und die Quelle, die wichtigste Quelle, ist die Heilige Schrift. und wo ich anderen helfe, die Schriften zu verstehen und zu beten, da finde ich auch meine Kraft wieder aufs Neue.
Sie sind im Exerzitienhaus. Wird dieses Angebot groß in Anspruch genommen?
Voriges Jahr war das Haus ziemlich voll jedes Mal. Das sind nur 11 Zimmer, die man bieten kann. Und für 30-tägige und 8-tägige, 5- und 3-tägige Exerzitien gab es immer die Möglichkeit. Dieses Jahr hatten wir 4 Monate lang Sanierungen in den 3 Stöcken des Hauses machen müssen. Und dieses Jahr ist, ich weiß nicht wieso, ein bisschen weniger genützt. Aber es ist noch nicht Herbst. Wir wollen schauen, was der Herbst bringt.
Sind es auch Leute, die von anderen Ländern kommen?
Vor allem ist es Russland, aber aus Kasachstan, Kirgisistan waren auch schon Leute und Ordensleute. Die in Russland tätig sind, die Missionare und Missionarinnen, die Ordensschwestern und Priester, nützen die Gelegenheit. Deswegen könnte man sagen, es sind auch Ausländer.
Also das heißt, wenn jemand von Radio Maria nach Sibirien kommen möchte, könnte man auch eine Exerzitie bei Ihnen machen?
Glaube ich schon. Aber man müsste sich vorher schon anmelden.
Ja, wir neigen uns langsam zum Ende. Pater Johannes, was möchten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Also wenn ich in die Schweiz komme, habe ich eine vollständige Erholung für die Augen und für mein Herz einerseits. So schön, wie Sie das Land prägen. So schön zu sehen, die Hände der Arbeiter, die zur Kommunion kommen. So schön zu sehen, wie tüchtig das Volk ist. Ich würde den Schweizern wünschen, dass der Glaube zunehme, das Vertrauen Gott gegenüber zunehme, dass die Familie wachse, dass das Volk wirklich kräftige Schweizer werden, immer neu.
Ich danke Ihnen, Herr Pater Johannes, für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen und ich wünsche Ihnen und Ihrer Gemeinde weiterhin viel Gottes Segen und möge Sie weiterhin der Heilige Geist auf Ihr unmittelbares Umfeld und die ganze Welt ausgießen können, damit Sie einfach von ihm und seiner göttlichen Liebe voll erfüllt sind und einfach in seinem Geiste wirken können.
Vergelt's Gott gleichfalls.
Nun möchte ich aber auch Kirche in Not für Ihr Engagement ein Dankeschön aussprechen. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie sich Kirche in Not für so viele Entwicklungsländer engagiert und einsetzt. Herzlichen Dank. Herr Pater Johannes Kahn, können Sie zum Schluss noch uns den Segen geben?
Aber gerne, und zwar auch mit der Erklärung, was Segen auf Russisch bedeutet. Благословение, das ist gut zusprechen. Gutes Wünschen. Segnen heißt, einander das Wohl wünschen. Der Herr, der uns erschaffen hat. Der Herr, der uns liebt. Der Herr, der uns errettet durch seinen Sohn Jesus Christus. Der Herr, der uns mit seinem Heiligen Geist beschenkt. Segne, behüte und begleite durch die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, des heiligen Johannes des Täufers, eurer heiligen Namen und Schutzpatrone, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Danke, Herr Pater Johannes Kahn.
Ich danke von Herzen auch.